und damit die Möglichkeit hatte, sich über die Vorgänge des 30. Juni durch Augen- und Ohrenzeugen einwandfrei und objektiv unterrichten zu lassen, mit der im internationalen Verkehr üblichen Wahrheit und Klarheit auch diese Vorgänge dargestellt und beurteilt hätte. Denn es ist ja Ihre Aufgabe, Ihr Lesepublikum nach bestem Wissen und Gewissen zu unterrichten, um ihm damit die Möglichkeit zu geben, sich ein eigenes Urteil über die großen politischen Bewegungsmomente unserer Zeit zu bilden. Was ist aber stattdessen der Fall gewesen? Abgesehen von einer Reihe seriöser Auslandszeitungen, die auch in diesem Falle die ruhige Überlegung und die Nüchternheit des Urteils nicht verloren haben, ist der übrige Teil der internationalen Weltpresse geradezu in einen Taumel böswilliger Verhetzung und hysterischer Verleumdung hineingeraten. Man muss schon ein Übermaß von krankhafter Fantasie sein eigen nennen, um diesen Spüllicht feiger Lüge überhaupt in sich aufzunehmen, geschweige ihn herzurichten. Das deutsche Volk aber soll in dieser Stunde der Abwehr und des Protestes als Zeuge aufgerufen werden gegen die Böswilligkeit, mit der man wieder einmal versucht, Deutschland und seine Führung systematisch in den Augen der Welt herabzusetzen und zu verunglimpfen. Die deutsche Regierung hat bisher zu all diesen skandalösen Vorgängen geschwiegen. Sie erachtete es als unter ihrer Würde, sich mit dieser Art von boshafter und verleumderischer Journalistik auseinanderzusetzen. Sie hat die Vorgänge des 30. Juni mit einer beispiellosen Offenheit dem eigenen Volk und der Welt dargelegt. Sie hat mit nichts zurückgehalten und in allem der Wahrheit die Ehre gegeben. Denn sie war der Überzeugung, dass die Niederschlagung der Revolte von der Nation und von der Welt dann am besten verstanden würde, wenn ihre Hintergründe und die daraus ohne Eingreifen des Führers vermutlich entstandenen Gefahren ohne jede Vertuschung der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht wurden. Auch darin unterscheidet sie sich von ihren Vorgängerinnen, dass sie Dinge, die die öffentliche Kritik herausfordern, nicht mit dem Mantel der Liebe zudeckt, sondern sie ohne jede Rücksicht den Augen des Volkes preisgibt, damit das Volk erkenne, wie notwendig und richtig ihr Handeln ist. Die deutsche Presse hat der Regierung bei diesem Beginnen mit einer dankenswerten Disziplin und Aufgeschlossenheit helfend zur Seite gestanden. Sie hat damit bewiesen, dass die große Erziehungsarbeit, die der Nationalsozialismus und sein Regime an ihr geleistet haben, nicht ohne Früchte geblieben sind. Der Paragraph 13 des Schriftleitergesetzes vom 4. Oktober 1933 bestimmt, dass Schriftleiter die Aufgabe haben, die Gegenstände, die sie behandeln, wahrhaft darzustellen und nach ihrem besten Wissen zu beurteilen. Und nach § 14 desselben Gesetzes sind sie verpflichtet, aus ihren Zeitungen alles fernzuhalten, was die Ehre oder das Wohl eines anderen widerrechtlich verletzt, seinem Rufe schadet, ihn lächerlich oder verächtlich macht. Mit heuchlerischem Pathos ist ein großer Teil der Auslandspresse in den vergangenen Monaten gegen dieses Gesetz zu Felde gezogen. Sie behauptete, es stelle eine brutale Knebelung der Meinungs- und Gewissensfreiheit dar. In Deutschland könne kein offenes Wort mehr gewagt werden. Die Wahrheit sei aus der Presse unseres Landes verbannt. Jedenfalls aber haben Regierungen und Völker anderer Nationen von diesem Gesetz auch ihre Vorteile gehabt. Denn mit derselben Strenge, mit der wir darüber warten, dass es im innerpolitischen Verkehr gewahrt und geachtet, haben wir auch dafür gesorgt, dass es im Verhältnis der deutschen Presse zum Ausland eingehalten wurde. Wir haben es nicht geduldet, dass Staatsmänner anderer Nationen in der deutschen Presse beleidigt, herabgesetzt oder verächtlich gemacht wurden. Wir haben mitleidlos jeden Schriftleiter zur Rechenschaft gezogen, der etwa versuchen wollte, das Verhältnis Deutschlands zur Welt durch journalistische Privatfäden zu trüben oder zu stören. Jeder Minister eines anderen Landes wird in Deutschland mit derselben Achtung behandelt wie der Minister des eigenen. Denn wir sind der Meinung, dass eine Schmälerung der Autorität auch einer fremden Regierung sich am Ende auch in einem allmählichen Dahinschwinden des Autoritätsgefühls im eigenen Lande auswirken würde. Viele Länder Europas sind in den vergangenen Monaten von schweren politischen, sozialen oder wirtschaftlichen Krisen heimgesucht worden. Diese Krisen übertrafen in ihrem Umfang manchmal die Niederschlagung des geplanten Hochverrates vom 30. Juni um ein Vielfaches. Trotzdem hat die deutsche Presse sie jedes Mal mit der nötigen Zurückhaltung behandelt und dargestellt und sich lediglich mit der Veröffentlichung des rein Tatsächlichen begnügt. Sie hat niemals den Versuch gemacht, aus dem augenblicklichen Pech oder Unglück anderer Völker Vorteil zu schlagen. Und hätte sie es getan, sie wäre von der Autorität des Staates daran gehindert worden. Wie hat die Auslandspresse diese noble Auffassung vom Journalismus seitens der deutschen Presse in den hinter uns liegenden Tagen beantwortet? Jeder Journalist, der als Auslandsvertreter in Berlin oder in einer anderen Stadt des Reiches die Augen und Ohren aufmachte, konnte unschwer feststellen, dass im ganzen Lande die Ruhe und Ordnung keinen Augenblick gestört oder bedroht war, dass alles sich ordnungsgemäß abspielte, dass das Volk in seiner Gesamtheit die Vorgänge im Zusammenhang mit dem geplanten Hochverrat mit einer beispiellosen Begeisterung begrüßte, dass die Autorität des Führers auch in den kleinen Kreisen, die uns bisher reserviert gegenüberstanden, um ein Vielfaches gestiegen ist. Was hat ein beträchtlicher Teil der Auslandspresse und der ausländischen Sender daraus gemacht? Eine Lügenkampagne, die in ihrer Bosheit nur noch verglichen werden kann mit dem Gräuelmärchenfeldzug, der während des Krieges gegen Deutschland inszeniert wurde. Allerdings war sie diesmal miserabel organisiert. Man kann den Inspiratoren dieser Hetze nur den guten Rat geben, in Zukunft vorkommendenfalls bessere Verbindung untereinander aufrecht zu erhalten, weil sonst auch der blindeste Leser zu argwöhnen anfängt, dass hier nach Strich und Faden gelogen wird. Während der Dalli Herold am 6. Juni berichtet, dass der Führer erschossen worden sei, wusste Oeuvre zu vermelden, dass es überhaupt kein Komplott gegen Adolf Hitler gegeben habe. Die Republik aber brachte 2 Tage vorher die erstaunenswerte Neuigkeit, dass Adolf Hitler eine Diktatur im Namen der Reichswehr ausübe und nur noch als ihr Beauftragter handle. Der Martin meldete am nächsten Tage, dass die Stellung des Reichskanzlers durch die letzten Ereignisse stark geschwächt sei, während der Intransigeant gleich 2 Attentate auf den Führer mitzuteilen wusste. Nachdem also Adolf Hitler erschossen worden war, wurden auf ihn 2 Attentate versucht, seine Stellung wurde dadurch außerordentlich geschwächt und als sich obendrein noch herausstellte, dass gar kein Komplott gegen ihn bestanden hatte, übte er nunmehr im Namen der Reichswehr die Diktatur aus. Am 7. Juli bringt der Martin einen Tatsachenbericht von einem Augenzeugen, der als SS-Mann bei der Verhaftung in Wiessee zugegen gewesen sein soll. Danach ist Adolf Hitler überhaupt nicht nach Wiese gefahren. Er habe im Braunen Haus gesessen und die Verhaftung selbst sei durch Major Buch vorgenommen worden. Ein seriöses französisches Blatt also schenkt dem sogenannten Augenzeugenbericht eines mysteriösen, vielleicht von ihm selbst erfundenen SS-Mannes mehr Glauben als dem Zeugnis des Führers selbst und seiner nächsten Mitarbeiter. Wir müssen also alle Gespenster gesehen haben oder traumgewandelt sein, als wir das Vorgehen des Führers in Wiese erlebten. Der Attentatsruhm des Intransigeants lässt den Figaro nicht ruhen. Und so erfindet er denn ein neues Privatattentat auf den Führer. Der Intransigeant hat es auf eine Landstraße verlegt, der Figaro verlegt es zur Abwechslung in ein Arbeitsdienstlager. Um dieselbe Stunde weiß Russland der Welt mitzuteilen, dass Adolf Hitler nach diesem Blutbad zweifellos das Ausland anfallen werde, während der Straßburger Sender feststellt, dass Deutschland nunmehr keineswegs mehr in der Lage sei, einen Krieg zu unternehmen. Der Intransigeant erfährt am 5. Juli, dass der Führer von einem Heer von Spitzeln umgeben sei und sich deshalb seine Briefe nur noch an die Adresse von Frau Goebbels senden lasse. Was umso gemeiner ist, als der Intransigeant damit dem Führer durch Verrat dieses Geheimnisses die letzte Möglichkeit nimmt, überhaupt unkontrolliert Briefe zu empfangen. Der Moskauer Sender stellt fest, dass der Führer nur noch von der Bourgeoisie gehalten werde. Leider hat er das Pech, dass die Moskauer Isvestija am selben Tage erklärt, Adolf Hitler habe sich durch sein Vorgehen die bürgerliche Massenbasis seiner Partei zerstört. Bedauernswert ist dabei nur das russische Lese- und Hörpublikum, das sich in diesem blühenden Unsinn zurechtfinden soll. Aber was teilt der Welt mit, dass Hitlers Popularität durch die letzten Ereignisse gesunken sei, was Daily Express nicht ruhen lässt und ihn veranlasst zu entdecken, dass der Führer nie mehr an der Spitze des deutschen Volkes stehen könne. Dasselbe Blatt aber teilt zwei Tage vorher seinen Lesern mit, dass im deutschen Volke über die Maßnahmen Adolf Hitlers allgemeine Zufriedenheit herrsche. Die Morning Post hat Einblick in ein ganz geheimes Testament des Herrn Reichspräsidenten getan und dort entdeckt, dass er Herrn von Papen zu seinem Nachfolger eingesetzt habe. Der Daily Telegraph meldet 24 Stunden später, dass der Herr Reichspräsident im Sterben liege. Am selben Tage empfängt Hindenburg den Führer und am folgenden Tage das siamesische Königspaar in Neudeck. Infolgedessen sieht sich der Manchester Garden veranlasst mitzuteilen, dass der Herr Reichspräsident zurücktreten wolle. Zur selben Stunde werden die Danktelegramme des Generalfeldmarschalls an den Führer und an den preußischen Ministerpräsidenten veröffentlicht. Man sollte meinen, dass damit den Lügenfabrikanten der letzte Wind aus den Segeln genommen sei. Aber fehlgeschossen. Der Daily Express hat des Rätsels Lösung gefunden. Die Danktelegramme Hindenburgs wurden erzwungen mit der Drohung, dass man zwei der engsten Freunde des Reichspräsidenten sonst erschießen werde. Am selben Tage weiß der Straßburger Sender als letzte Neuigkeit zu vermelden, dass Hindenburg bereits vor 2 Monaten ein Einschreiten gegen Göring, Goebbels und Rosenberg gefordert habe und überlässt es seinen Hörern, sich zu erklären, wieso nun dieses Einschreiten gegen ganz andere Leute gerichtet wurde. Ein riesiges Feld sensationeller Lügenmeldungen ergibt sich vor allem für die englische Presse in Bezug auf das Haus Hohenzollern. Danach hat der ehemalige Kaiser aus Trauer auf seinem Schloss in Dorn eine schwarze Fahne gehisst. Der ehemalige Kronprinz und Prinz August Wilhelm haben Hausarrest erhalten. Zur gleichen Zeit teilt der Intransigeant mit, dass der ehemalige Kronprinz aufgefordert worden sei, Deutschland sogleich zu verlassen und im Flugzeug bereits in Dorn eintraf. Der Lügenkollege vom Daily Telegraph hat er das leider nicht gelesen und so passiert ihm das Missgeschick zu erklären, der ehemalige Kronprinz sei in der Schweiz angekommen. Die Daily Mail entschied sie indes für Ankunft in Dorn, während Daily Express in diesem Falle zweifellos den Vogel abschoss mit der Mitteilung, Deutschland sei auf dem besten Wege, die Monarchie wieder einzuführen. Adolf Hitler schwanke nur noch zwischen dem ehemaligen Kronprinzen und dem Prinzen Louis Ferdinand. Der Paris Soir indes geht den Dingen auf den Grund. Er hat von einem ganz sicheren Gewährsmann erfahren, dass der ehemalige Kaiser den Nationalsozialisten 35 Millionen zur Verfügung gestellt habe und er nun mit Recht erbost sei, dass sie ihr Versprechen nicht einhielten und ihn wieder zum Kaiser machten. Wie stümperhaft aber diese englischen und französischen Meinungsfabrikanten sind, beweist Radio Wien am 1. Juli mit der Mitteilung, dass alle Hohenzollernprinzen verhaftet worden sind. Wogegen Radio Straßburg erklärt, dass Prinz August Wilhelm ins Ausland geflüchtet sei. Nun aber wird Dalli Express die Sache zu dumm. Ohne sich durch vorgefasste Meinungen und Darstellungen in seinen eigenen Spalten irgendwie beirren zu lassen, spürt er die Wurzeln dieser ganzen Entwicklung auf und findet zu seinem Erstaunen, dass die monarchistische Restauration seit langer Hand vorbereitet war, dass sie nicht etwa in Potsdam oder Dorn ausgekocht, sondern man sehe, wie einfach und klar zwischen Mussolini und Hitler in Venedig beschlossen worden sei. Helfe, was helfen mag, denken sich nun die Südelköche und nehmen sich der Einfachheit halber reihum alle deutschen Reichsminister vor. Am 1. Juli meldet Information die Verhaftung von Papen, Schwerin, Krosigk und Selte, worauf der Wiener Rundfunk vor Neid erblasst und fromm und gottesfürchtig mitteilt, dass soeben, man bedenke soeben, wie wahrheitsgetreu das klingt, soeben also Reichsbankpräsident Dr. Schacht in Lichterfelde erschossen worden sei. Während also der Wiener Sender nur mit einem erschossenen Reichsbankpräsidenten aufwarten kann, lässt Radio Straßburg sich nicht lumpen und richtet Herrn von Papen hin. Und um das Bild abzurunden, vernimmt er ganz deutlich Kanonendonner aus der Richtung München. Jetzt aber geht der Moskauer Rundfunk aufs Ganze und erschießt in einer Massenexekution den sächsischen Ministerpräsidenten von Gillinger, General von Hammerstein, Herrn von Gleichen, den ehemaligen Reichsminister Frediranus, den Chef der Heeresleitung General von Fritsch und Graf Heldau. Wohlgemerkt, Männer, die im öffentlichen Leben eine Rolle spielten oder spielen und bei denen sich jedermann unschwer davon überzeugen kann, dass sie noch außerordentlich lebendig sind. Um nicht so leicht beim Lügen ertappt zu werden, lässt der Sender in Wien eine Anzahl von hohen Polizeioffizieren erschießen, obschon er wissen muss, dass nicht ein einziger Polizeioffizier überhaupt etwas mit der Meuterei zu tun hatte. Unterdessen meldet Straßburg, dass die deutschen Städte menschenleer sind und durch die Straßen bis an die Zähne bewaffnete Polizei und SA herumziehen. Von Russland erfahren wir zur gleichen Zeit, dass die Reichswehr in schweren, blutigen Kämpfen mit der SA in Pommern, Schlesien und Bayern liegt, bei denen es Tote und Verwundete in Massen gegeben hat. Woraus der Rundfunksprecher in Moskau schlicht und einfach die Konsequenz zieht und über den Äther den Satz in die Welt hinaus schmettert, in Deutschland herrscht blutiges Chaos. Dieser Satz trifft sich um dieselbe Minute im Weltenraum mit dem Satz des Prager Ansagers, der erklärt, dass in Deutschland völlige Ruhe herrsche. Mit diesen primitiven Feststellungen hat man also offenbar, weil sie sich immer widersprechen, kein Glück. Und so begibt man sich spornstreichs ins Gebiet der hohen Politik. Der Wiener Sender erklärt, dass die deutsch-englischen Transferverhandlungen abgebrochen worden sind, weil alle Weisungen aus Berlin plötzlich ausblieben. Am selben Tage wird unglücklicherweise in London das deutsch-englische Transferabkommen unterzeichnet. Da lob ich mir doch den Luxemburger Sender, der am 4. Juli entdeckt, dass in Rumänien und Bulgarien von der Donau massenhaft Leichen angeschwemmt worden sind. Unterdessen hat der Intransigeant festgestellt, dass das Propagandaministerium ausgehoben worden sei. Eine Wiener Meldung geht gleich der Sache auf den Grund und weiß mitzuteilen, dass Ministerpräsident Göring am 30. Juni gerade zu der Zeit, als der Propagandaminister in einem anderen Raume seines Hauses vor der Auslandspresse sprach, höchstpersönlich in dessen Dienstzimmer eine Haussuchung veranstaltete. Was bekümmert es einen Journalisten von Weltruf, dass in Wirklichkeit, wie jedermann weiß, der preußische Ministerpräsident selbst vor der Auslandspresse sprach, während der Propagandaminister mit dem Führer zusammen in Wiese war. Man erspare mir weitere Einzelheiten. Der Ekel kommt einem hoch, wenn man sich jetzt, da die Auslandspresse insgesamt vorliegt, einen Überblick darüber verschafft und dann damit vergleicht, wie vornehm, nobel und anständig Vorgänge des Auslandes in der deutschen Presse behandelt werden, man kann dann nur mit Seelenruhe ausrufen, ach, was sind wir Wilde doch für bessere Menschen. Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, ich wende mich an Sie und mit Ihnen an die ganze Welt. Ich frage die Welt, ob sie diese Methoden einer bewussten und systematischen Vergiftung der öffentlichen Meinung billigt und sich zu eigen macht. Ich frage den anständigen Auslandsjournalisten, ob er sich durch das gewissenlose und hinterhältige Treiben seiner Berufskollegen selbst kompromittieren lassen will. Ich frage jeden Mann der Öffentlichkeit, der noch ein Gefühl für Wahrheit und persönliche Sauberkeit im Verkehr von Menschen und Völkern untereinander besitzt, ob diese Abirrungen und Verwilderungen der Weltjournalistik rechtens seien und in Zukunft den Umgangston unter Völkern abgeben sollen. Ich glaube, im Namen des ganzen deutschen Volkes zu sprechen, wenn ich mit Empörung und Entrüstung dagegen Protest einlege und mit aller Deutlichkeit erkläre, dass die deutsche Regierung nicht gewillt ist, weiterhin Auslandskorrespondenten in Deutschland zu dulden, die auf solche Weise die Völker gegeneinander hetzen und eine Atmosphäre heraufbeschwören, die jede ehrliche und unvoreingenommene Beziehungssetzung der Nationen zueinander unmöglich macht. Das hat nichts mehr mit Freiheit der Meinung zu tun. Was sich hier austobt, ist übelste Art von Revolverjournalistik, die keinem Volke zur Ehre gereichen kann. Sie trifft nicht den, gegen den sie gerichtet ist, sondern den, der sie betreibt. Mit einer Skrupellosigkeit ohnegleichen vergiften hier gewerbsmäßige Lügenfabrikanten die Weltmeinung. Und die Völker selbst müssen am Ende die Folgen davon bezahlen. Danken wir selbst dem Schicksal, das uns die Möglichkeit gab, diese Art von Lügenjournalie in Deutschland zu beseitigen. Nur so konnten wir unseren inneren Frieden wiederfinden. Die deutsche Presse und der deutsche Rundfunk können stolz darauf sein, dass sie durch eine neue Verpflichtung zu Staat und Volk aus dieser kompromittierenden Gesellschaft herausgenommen worden sind. Das deutsche Volk geht in Ruhe und Ordnung seiner täglichen Arbeit nach. Es hat vor allen anderen Völkern, die ein Gleiches tun, nur Achtung und Respekt. Es verfällt nicht in den Fehler, diese anderen Völker mit solchen Journalisten zu verwechseln. Es weiß auch, dass es überall anständige und saubere Pressemänner gibt, die nach bestem Wissen und Gewissen der Wahrheit dienen wollen. Von der hier geschilderten Art von Lügenfabrikanten aber wendet es sich mit Ekel und Abscheu ab und quittiert ihre hysterischen und pathologischen Wut- und Hassausbrüche nur mit einem lauten und hörbaren Pfui Teufel.